Beachte bitte unseren Disclaimer.
Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 142. Heute soll es um Unternehmen gehen, die zumindest charttechnisch ihren Boden gebildet haben bisher. Ja, lass uns überraschen, welche Unternehmen damit dabei sind, lieber Philipp. Mhm. Zuvor, wie immer, wie war deine Woche?
Naja, also erstmal begrüßen wir alle zu 28 Grad und es wird noch heißer.
Das stimmt.
Die Woche, ich will gar nicht reden über Flugzeuge und alles, weil es war echt grausam. Ich kann's, also, und Anekdote von Sixt, und das wäre jetzt, wenn ich ein Sixt Investment hätte, ich würde verkaufen. True Story, ja? So, der Philipp landet in Frankfurt. Der Flieger fährt vor seiner Nase weg. Philipp sagt sich, gut, ich fahre mit dem Auto. Geht in die Sixt App, bucht ein Auto, geht raus, storniert in der Zwischenzeit diesen ungebuchten Anschlussflug auf abends 23 Uhr, geht an den Sixt-Schalter, hat eine Auftragsbestätigung bekommen von Sixt. Dann sagen die, nee, keine Autos mehr für dich. Hm. Hä? Warum darf ich dann noch buchen? So, weißt du, was ich dann gemacht habe? Ich habe mir ein Flugticket wieder gebucht. Für abends. Das war richtig teuer. Also ehrlich, doppelter Flop der Woche. Diese Woche jetzt schon mal Sixt hier vorne. Aber wir sprechen ja über ganz viele coole neue Dinge. Wir müssen natürlich erstmal darüber sprechen, dass Peter seine Waste Management Analyse ist fertig. Link dazu gibt es in den Shownotes. Am Mittwoch gab es einen Aktiencheck. Da haben wir gesprochen über Clearfield, BASF, Reliance Industries und Constellation Software. Ein wahnsinnig geiler Dauerläufer. Ich kann es nicht anders sagen. Und Marcel, wir müssen einen neuen Werbepartner begrüßen. Wir haben es ja schon angekündigt, letzte Woche Top Cashback wird uns verlassen zum 1. August. Und an dieser Stelle begrüßen wir ein Finanzstartup aus Leipzig, was echten Mehrwert bietet. Und das ist Evergreen. Wir waren beide damals zum Gespräch, hat etwas länger gedauert, bis die Partnerschaft losgegangen ist. Aber sie bieten tatsächlich eine richtig coole, ja, man kann es nicht anders sagen, Tagesgeldalternative, wenn man langfristig sparen möchte. Und das Ganze zeigen wir auch noch nächste Woche Mittwoch in unserem Aktiencheck, wie das aussieht. Weil das Coole ist, man kann ja so eine Art Unterkonten, also man meldet sich an und dann kannst du ein Konto einrichten und dann kannst du deine Risikoaversion einfach auswählen. Auf einer Skala von 1 bis 10. Und jetzt zum Beispiel, stell dir mal vor, Marcel, du willst auf ein Fahrrad sparen. Ja, und möchtest aber trotzdem der Inflation so ein bisschen ein Schnippchen schlagen. Dann kannst du sagen, Mensch, ich möchte so ein bisschen in Anleihen gehen, Teil auch in Aktien und dann willst du zum Beispiel Risikoaversion 2 von 10. Und dann bist du natürlich auch unten relativ gut gedeckelt und ich benutze es jetzt schon sehr lange auch mit meiner Frau und ich logge mich gerade mal hier ein und in der Zeit kannst du ja noch so ein bisschen was über Evergreen sagen, bis genau. Ich hier was dazu sagen kann.
Du sagst es ja schon, man kann direkt die Pockets selber entscheiden, also einfach mit erstellen und sagen, genau. Okay, ich hätte gern dieses Pocket, dann hier ein bisschen Steuerrück oder auch für das Haus ein paar Rückstellungen genau. Bilden oder für den Urlaub oder fürs Kind, je nachdem, was man eben möchte. Und auch da kann man unterschiedlich die Risikoeinstellungen vornehmen und dann dementsprechend sich gegen Inflation sichern.
Beispiel, Schützen. Ich habe ein Konto, weil ich kann zum Beispiel es nicht immer sehen, wenn auf meinem Girokonto, wenn ich mich einlogge, da kriege ich ja Herpes, wenn ich da irgendwelches Geld rumliegen sehe, was nicht investiert ist. Und durch Evergreen wird das einmal im Monat eingezogen und ich mache zum Beispiel einfach so für mich, was, wenn ich mir mal was zusammensparen will, da spare ich 100 Euro, habe ich einen Sparplan und habe eine Risikoaversion. Was denkst du? Wo bin ich? Skala von 1 bis 10?
5.
Richtig.
Ha, ich kenne dich
vorher, hast du meinen Zugang?
Nein, ich kenne
dich. Habe 5 von 10 gewählt und jetzt, ich habe 200 Euro, ich mache es jetzt seit 2 Monaten und tatsächlich, wie viel glaubst du, wo stehen meine 200 Euro? Bedenke, es gab ordentlich Dampf wegen der Ukraine. In 2 Monaten, ich bin aus 200 Euro, ist 193 Euro geworden. Klar, es geht auch runter, aber man sieht einfach, da ist irgendwo eine kleine Basis auch drin. Also es gibt eine sogenannte Sicherheitszone und die liegt bei ungefähr minus 7%. Und dann geht's erstmal in Cash und dann schaut man, wenn die Märkte drehen, dann geht's rein. Und das finde ich sehr, sehr gut, weil Evergreen auch sehr transparent ist mit ihren tatsächlich mit der Vergütung. Ja, also du zahlst tatsächlich nur die Kosten der Fonds, du hast keine Transaktionsgebühren und die Fondskosten pro Jahr liegen bei 0,59%. Mindestanlage 1 Euro, es wird täglich rebalanced, also Steuerautomatisierung, das ist natürlich auch mal ganz wichtig, also du kriegst auch deine Kontoauszüge, da ist ein Depot mit dabei, also du kannst alles planen, du kannst verschiedene Planungen erstellen, wir nutzen es jetzt zum Beispiel, um für Aktien zu sparen, für die MVE Holding und dann natürlich aber auch, um Liquidität aufzubauen, zum Beispiel für die Steuer. Und man kann sich auch als Unternehmen anmelden, man kann ein Kinderdepot erstellen. Also mir gefällt es richtig gut und Evergreen gibt sogar noch ein bisschen was dazu. 10 Euro Startguthaben, wenn ihr euch über unseren Link anmeldet, auch natürlich dann noch mit unserem Code mit dazu. Dieser lautet Value10E. Wir packen euch alles in die Shownotes. Marcel, du hast ja geheiratet und du freust dich ja jetzt auch bald, wenn du dich anmeldest.
Ja, richtig, genau, weil ich möchte mich ja mit neuen Namen anmelden, deswegen muss ich noch ein bisschen warten, aber werde natürlich unseren Link dazu nutzen. Aber
wie war denn deine Woche? Frisch verheiratet?
Ja.
Was hat sich geändert?
Nichts. Ja, eigentlich hat sich nichts geändert. Es war eine sehr ruhige Woche für mich. Mhm. Noch ist ein bisschen frei, aber für mich natürlich die Zeit gut zu nutzen, um die Märkte zu verfolgen, um natürlich auch Nachrichten auf Instagram zu posten oder eben auch mit dir zu diskutieren. Wie ich finde, eine spannende Woche, vor allen Dingen auch das Thema Kellogg. Kelloggs kennt man vielleicht noch früher vom Frühstück und war heutzutage als Aktionär hat man hier natürlich auch eine gute Möglichkeit zu investieren an einen Dividendenzahler. Und Kelloggs, überraschenderweise, hat diese Woche mitgeteilt, sich in 3 Unternehmen zu oder aufzuspalten. Und der CEO, Cahy Lane, sagte, der nächste Schritt, um volles Potenzial zu entfalten. Das zumindest so sein Kommentar zu dieser Ausspaltung. Und er sagte außerdem noch, wir kommen aus einer Position echter Stärke und großer Dynamik. Und so gibt es eben jetzt bald 3 Firmen aus diesem einen Unternehmen. Eine aus pflanzlichen Produkten, wie so ein Gartenburger zum Beispiel. Eine zweite ist dann eben die ganzen bekannten Getreideprodukte, wie eben auch die Cornflakes oder eben Reiswaffeln. Und die dritte Firma beschäftigt sich mit den Snacks wie Pringles und Cheez-It. Das sind die bekannten
Marken. Das wird doch dein Investment.
Absolut, ne, weil ich es liebe. Nein, Spaß beiseite.
Bist du so ein Pringles-Esser?
Gar nicht.
Ich mag das ja gar nicht, immer so in diese
ja, genau.
Box da so rein, hier so.
Liegt auch daran, also ich habe da so ein, ich mag das nicht, wenn meine Hände so dreckig oder so.
Du lässt dich immer füttern von deiner Frau mit Chips.
Tatsächlich gibt es so ein Gerät, so ein Snack-It, glaube ich, heißt das. Und da drückt man oben drauf.
Da kommt Marcel, unten das immer nehmen die Leute zum Müll sammeln.
Ach so, das habe ich verwechselt. Naja, jedenfalls, pflanzliche Produkte bieten eben die Chance für Anleger jetzt nicht, also wenn man bei Kelloggs vorher investiert hat, hat man eben die Snacks dabei gehabt, also ungesundes und pflanzliche Produkte. Also wenn man das Case hatte, pflanzliche Produkte zu investieren, war Kelloggs schwierig, weil man eben noch Snacks hatte.
Ich muss warnen, ganz wichtig, wenn ihr jetzt denkt, ihr müsst jetzt unbedingt Kelloggs kaufen, wartet noch 2 Themen ab, weil ich bringe heute ein sowas von mega geiles IPO mit.
Okay, da sind wir gespannt auf jeden Fall.
Ja, es geht in dem Bereich schon.
Okay, dann sind wir ja bei pflanzlichen Produkten. Auf jeden Fall möchte man hier den Anlegern eine Möglichkeit bieten, herein in pflanzliche Produkte zu investieren. Snacks ohnehin, natürlich ein ohnehin schon Global Player. Möchte man aber auch mit den Großen noch mitspielen können. Das heißt, hier ist man ein bisschen flexibler, um auch weiter zu wachsen. Und die Getreideprodukte sind ja ohnehin, ich sag mal so, das Sorgenkind aktuell, weil auch je nach der Umsatz, gerade auch im Bereich des Müslis, eben rückgängig ist und rückläufig geht man hier mit dem Umbruch weiter voran. Man möchte sich voll darauf konzentrieren, diesen Umbruch zu gestalten und eben die nächsten Jahre wieder Umsatzzuwächse zu erzielen. Die Aktie und die Aktionäre sind natürlich erfreut. 6% geht es nach oben und jeder Kelloggs-Aktionär hat also bald offensichtlich 3 unterschiedliche Firmen im Depot. Das würde mich ein bisschen stören als Kelloggs-Aktionär, einfach weil diese Bruchstücke und all das würde mich schon wieder etwas wahnsinnig machen im Depot. Mhm. Muss man mögen, wenn man das ohnehin durch Sparpläne hat, ist das sicherlich kein Problem. Ich finde es einen mutigen Schritt und wenn man 3 verschiedene Geschäftszweige hat, die einzeln besser wachsen als zusammen im Konglomerat, dann ist das, denke ich, eine kluge Entscheidung vom Management von Kelloggs. Was sagst du dazu?
Ja, also dieses ganze Aufbrechen ist ja gerade en vogue. Aufbrechen, verkaufen, Johnson & Johnson zum Beispiel, bricht sich ja auch in 3 Teile auf. Warum eigentlich nicht? Natürlich kann man effizienter arbeiten, muss man auch einfach sagen, wenn man nicht so einen großen Wasserkopf dran hat. Und man sieht natürlich auch diese 3 Geschäftsbereiche, klar, alles Nahrungsmittel, aber wenn man reingeht in die Segmentierung, sind es doch eigentlich eigenständige Geschäfte, die man auch eigenständig führen sollte. Es gab natürlich wieder Entlassungen in der Startup-Welt und wir berichten ja jetzt wöchentlich. Und Marcel, ich habe wieder 3 Stück mitgebracht. Einmal die Acromalin, 30% ist ein Agrartech-Startup. Das soll eigentlich helfen, dieses ganze Thema Digitalisierung ein bisschen anzuspielen. Dann Bonsai aus Kanada, 55%. Was machen sie? Sie helfen Firmen oder uns zum Beispiel, wir könnten einen Online-Shop zum Beispiel integrieren auf unserer Webseite. Und Trax aus Singapur, habe ich vorher noch nie gehört. Aber große Investoren oder die größten Investoren sind Goldman Sachs und Softbank. Bewertung liegt aktuell noch bei 2,6 Milliarden US-Dollar und sie sind ein Startup für die Optimierung von Lieferketten und sie haben 12% der Leute entlassen. Also hier ist doch sehr, sehr viel Bewegung im Tech-Startup-Market, oder?
Ja, das stimmt. Apropos Startup, Personio hat aktuell eine neue Finanzierungsrunde, ist bei 8,6 Milliarden und damit eines der größten und wertvollsten Startups in Europa, muss man sagen.
Cool.
Ist mir gerade noch so mit eingefallen, weil ich es gelesen habe. Personio, Human Resources Management. Ah. Die haben die ganze Software und sind sehr gefragt weltweit. Sehr, sehr spannendes Unternehmen, aber leider noch nicht an der Börse.
Vielleicht werden sie ja von Paychex gekauft.
Das ist aber jetzt schon mittlerweile teuer, Philipp. Da muss man schon aufpassen. Thema 3, Zukauf der DHL-Tochter. Eine DHL-Tochter hat zugeschlagen, und zwar die DHL Supply Chain hat 100% der Glen Cameron Group übernommen. Und diese sitzen in Australien, sind ein Logistikunternehmen und eben auf Straßengüterverkehr und Kontralogistik spezialisiert. 1000 LKWs gehören zu diesem Unternehmen und natürlich auch Hänger. 860 Mitarbeiter in Australien und naja, hier hat man sich natürlich wiederum ein bisschen erweitert als DHL, als Deutsche Post, muss man ja sagen. Aktionäre sind hier also ja wieder einen Schritt weitergekommen in der globalen Präsenz. Und man muss ja sagen, die Aktie ist zwar unverändert, aber bei 35 Euro mittlerweile könnte es ein echtes Schnäppchen sein. Denn eins ist ja nicht weniger geworden, auch jetzt zu Corona oder jetzt nach Corona, sieht man jetzt nicht unbedingt, dass es wirklich weniger zu tun ist für die Postboten. Es gibt immer noch enorm viele Pakete, die verschickt werden. Und man merkt das auch meistens am fehlenden Ruhepuls der Postzusteller. Einfach, dass sie im Stress sind und man...
Ja. Aber wir haben eine ganz tolle.
Das ist schon, bitte?
Wir haben eine richtig tolle
Postbotin. Achso, ja, wir auch. Also top, Leute, alles super. Aber man merkt, dass sie schon unter Strom stehen teilweise, je nachdem, wer da gerade kommt. Aber es ist halt viel zu tun und die vielen Postautos unten, draußen sieht man natürlich auch die anderen Logistiker. Also weiterhin ein großes Thema und ich glaube auch ein cleverer Zukauf, um sich in Australien weiter zu positionieren.
Definitiv. So, jetzt kommen wir zu meinem IPO.
Und zu meiner Überraschung.
Zu deiner Überraschung. Du weißt selber nicht, welches Unternehmen ich jetzt hier vorstelle. Es ist die Light Jump Acquisition Corporation. Sag jetzt nicht, du hast davon gehört.
Nö.
Okay. Also, es ist ein SPAC-Deal, der jetzt tatsächlich stattgefunden hat. Und dieses Unternehmen hat sich mit Molec zusammengetan oder haben sie jetzt aufgekauft. Und Molec Science springt jetzt in den Börsenmantel der Light Jump Acquisition Corp. Jetzt wirst du dich natürlich fragen, was machen sie eigentlich, richtig?
Ja, bitte.
Also, sie machen Molekularfarming und sie sind derzeit die einzigen, die mit ihren Produkten, die sie haben, eine Größenordnung nutzen können, die eine extensive Landwirtschaft mit sich bringt, um diese auch bezahlbar zu machen. Was können sie nämlich machen? Sie können kosteneffizient Pflanzen so züchten und verändern, und man muss jetzt outside the box denken, außerhalb von Deutschland, weil es gibt weltweit schon viele genmanipulierte Pflanzen, die tierische Proteine entwickeln. Und das ist ein Riesenmarkt, weil tierische Proteine haben natürlich noch gewisse Vorteile im Gegenzug zu pflanzlichen Proteinen. Und die beiden ersten Produkte des Unternehmens sind, die heißen Chumison SPC. Und dann das ist ein Rinderprotein, also du kannst tatsächlich einfach einer Pflanze beibringen, jetzt Rinderproteine zu generieren. Und die Käseindustrie. Also sie haben auch ein Protein für die Käseindustrie und beide Produkte wurden in den USA von den Aufsichtsbehörden zugelassen. Und das Unternehmen baut jetzt derzeit Saatgutbestände auf und wird diese dann verkaufen. Und das bedeutet natürlich, wir haben hier bald eine Alternative zu Soja- und Erbsenprodukten in die Entwicklung hin zu echtem Fleischersatz. Also aus dem 3D-Drucker zum Beispiel oder aus dem Labor. Und sie forschen jetzt natürlich auch daran, über ihre Plattform tatsächlich auch noch andere pflanzliche, tierische oder tierische Proteine zu modifizieren und auch zu verbessern. Weil du könntest natürlich das dann auch viel weiter spinnen. Und stell dir mal vor, um tierische Proteine dann auch zu erhalten, muss kein Tier mehr sterben. Und das ist für mich persönlich, ich finde es, ist hochspekulativ, muss man natürlich auch sagen. Aber auch wie manche auch jetzt hier die Presse schreibt, ich habe einen Artikel dabei, sie schreiben, Molec Science ist eine neue Kategorie in der alternativen Proteinlandschaft. Unsere Molekular-Farming-Technologie konzentriert sich auf die Bereitstellung echter tierischer Proteine ohne den Einsatz von Tieren, basierend auf der gentechnischen Veränderung von Saatgut, um Proteine für die Welt in gleicher Weise wie für Tiere zu produzieren. Und es ist schon ein Familienunternehmen in vierter Generation. Also wir haben hier jetzt keine kleine Butze, die irgendwas hat. Man hat zugelassene Produkte, zugelassenes Saatgut, was jetzt auf den Markt kommt. Ich freue mich. Ich glaube, das ist der erste Schritt hin, wirklich in diesem, dass wir eine echte Alternative haben. Bei mir persönlich schmeckt diese Soja-Alternative jetzt nicht so gut. Aber hier könnte man jetzt anfangen, Produkte zu entwickeln, Produkte zu erschaffen aufgrund dieses Saatguts, was ja wirklich gute pflanzliche Proteine hat.
Genau, also was? In anderen Worten, Beyond Meat hat ja aus Erbsen.
Und wenn zum Beispiel,
das ja, und das wird dann Falle, obsolet, ja. Wären es dann aus pflanzlichen Produkten gemachte, aber eigentlich aus Fleischproteine,
genau.
Die dann im Prinzip diesen Burger zum Beispiel darstellen.
Die WKN, A2Q, LQE, $9.98 eine Aktie aktuell.
Ja, also finde ich klassisch, cool. Klassisch Speck natürlich.
Was ne? Sagst du?
Klingt sehr spannend, natürlich noch sehr futuristisch, muss ja. Man auch sagen.
Link packe ich in die Shownotes für alle, die, also auch zu finanzen.net, dass man sich das alles mal anschauen kann. Die Aktie aktuell noch kaum bewegt, aber ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, ich werde hier einsteigen.
Okay.
Ich weiß nicht, wenn du sagst, du möchtest mit einsteigen, können wir es auch über die MVI Holding gerne machen. Mhm. Aber ich glaube, es ist eine Spekulation wert, mit einer kleinen Tranche.
Okay, ja, grundsätzlich finde ich natürlich auch spannend. Ich sag mal, jetzt müssten ja auch die Umsätze dementsprechend ansteigen, wenn man sagt, man ist in der Zulassung und hat vielleicht
zwei Produkte. Die Zulassung.
Ja, man hat die Zulassung und ist im Prinzip jetzt marktreif, dann sollten ja auch langsam die Zahlen ansteigen, also könnte es ja die nächsten Quartale interessant werden.
Und was natürlich auch richtig gut ist, man kann CO2-effizienter auch alles herstellen. Ja, also klar, Fleischproduktion wird ja sehr, sehr viel CO2 in die Luft gepustet.
Ja klar, keine Frage. Also dass Rinder schon sehr viel Methan ausstoßen, ist jetzt keine Neuigkeit. Ja.
Nee, interessant. Sie sind führend auf jeden Fall. In der Kategorie Biowissenschaften, indem wir Soja und andere Nutzpflanzen so verändern, dass sie direkt wichtige tierische Proteine produzieren. Ziemlich cool.
Also, sehr spannend.
Chapeau.
Ja. Hut ab. Krass, was man alles machen kann. Das ist faszinierend. Harter Schnitt. Weil ich jetzt direkt erstmal zu dem Streaming-Markt zurückkomme. Wir haben ja letzte Woche schon mal über Netflix gesprochen und jetzt hat Paramount angekündigt, dass die Tochter Paramount Plus in Deutschland startet. Und das ist eben, wie gesagt, die Tochter des US-Unternehmens Paramount und sie produzieren eben auch eigene Serien genau für diesen Dienst. Und bisher ist man in Europa zumindest oder in Deutschland allgemein tätig nur mit Nick, MTV und Comedy Central, die zu Paramount gehören. Und Paramount Plus wird eben oder ist bisher nur in den USA, in Kanada, Australien und eben auch kürzlich erst in Großbritannien tätig und haben bislang 9000 Stunden Inhalte und eben auch von Kindersendungen über Kinofilme, Eigenproduktion, Seriendrama, Sitcoms und so weiter und so fort. All das mit dabei. Ab Dezember 2022 starten sie hier. 7,99 € ist natürlich ein Kampfpreis pro Monat, den man, ich sag mal, wie
in Disney, Ordnung, oder? Ne?
Auch Disney ist so in diesem Bereich mit tätig und da möchte man natürlich hier auch Netflix und Co. ein bisschen Konkurrenz bieten. Ich bin gespannt, wie es ankommt und wie das Unternehmen
glaubst hier. Glaubst du, sie schaffen es? Ja. Also sie werden ein paar kriegen.
Je nachdem, ja, was man eben schauen möchte und wenn da genug Sachen dabei sind, die spannend sind, ist das sicherlich relevant, aber tatsächlich interessant, wie der Streaming-Markt sich hier auch wieder entwickelt.
Ja, auf jeden Fall gefällt mir. Ich bin gespannt, wie es da auch weitergeht. Paramount, wie gesagt, ist ja ein Riesenkonzern. Die Berliner Reiseplattform Omio sammelt $80 Millionen ein und sie kooperieren mit mehr als 1000 Transportunternehmen. Und es gibt tatsächlich also auch noch Startups, die aktuell finanziert werden. Mich würde mal interessieren, kennst du das überhaupt, diese App? Kennst du diese Plattform?
Nein.
Also sie vergleichen das alles. Und aktuell jetzt haben investiert Lazard Asset Management, Goldman Sachs, aber auch Temasek hat hier investiert. Also das sind hier schon richtig große Investoren, ja, die hier mit dabei sind. Und Insidern zufolge stagniert die Bewertung von Omio bei den erzielten knapp $1 Milliarde Umsatz, die man schon gemacht hat. Also es ist schon relativ viel, ne? Oder ja. Nein, man hat eine Bewertung von $1 Milliarde Umsatz. Also man ist immer noch ein Einhorn. Über die App von Omio können Züge, Flüge, Fähren und Busse in Europa, den USA sowie Kanada miteinander verglichen und gebucht werden. Das Unternehmen kooperiert dafür mit mehr als 1000 Transportunternehmen. Wäre das für dich ein Investment, wenn sowas an der Börse ist?
Oh, da müsste ich mich länger mit beschäftigen und ob ich es auch sehr nutzen würde. Aber ja, wenn es doch, ich sag mal, auch gute Zahlen mitbringt, ist das durchaus
ein Investment. Ja, du bist ja so ein Sparfuchs, so wenn es um Reisen geht. Also wenn du das noch nicht kennst, dann ist das für mich schon mal nichts.
Nö, ich kenne es tatsächlich nicht, aber gut, ich fahre jetzt wieder Zug, ich buche jetzt auch einzelne Flüge, relativ selten, beziehungsweise gar nicht, eine Fähre habe ich, glaube ich, nur einmal in meinem Leben gebucht und Busse, ist auch nicht so meins, weiß nicht, also müsste man sich wahrscheinlich anschauen, wenn man, ich sag mal so ein, ich bin ja eher Pauschalbucher und dann auch da eher der Schnäppchenjäger, das stimmt, klingt mir auch meistens ganz gut, habe ich Glück, auch durch
Hast du schon mal was Schlechtes erlebt?
Nee, tatsächlich gar nicht. Deswegen bin ich da eigentlich sehr zuverlässig.
Sonst würden wir hier Sat.1 deinen Urlaub retten lassen.
Das wäre natürlich auch eine lustige Geschichte. Nee, so schlimm ist es nicht. Aber
bringt uns Marcel zurück.
Für diejenigen, die einzeln buchen, ist das sicherlich eine sehr, sehr clevere Geschichte. Und das sieht man ja dann auch, dass die Bewertungen und wahrscheinlich auch die fundamentalen Daten durchaus nach oben steigen. Top und Flop der Woche. Was hast du uns als Top mitgebracht?
Airbus. Airbus versucht nämlich aktuell die Lücke zu füllen, die der ukrainische Flugzeugbauer Antonov wegen des Kriegs hinterlässt. Das ist natürlich schlecht für die Ukraine, aber es ist natürlich auch gut, dass Airbus hier die Lösungen parat hat, nämlich mit dem Beluga. Hast du den Beluga schon mal gesehen?
Nein.
Google ihn mal.
Okay.
Und dann sagst du uns mal, wie der aussieht.
Mache ich nebenbei.
Airbus Beluga. Und der CEO oder der Chef der Airbus Rüstungssparte sagt, mit dem Ausfall der Antonov-Flotte ist jetzt ein Vakuum in dem Bereich für Großraumtransportflugzeuge entstanden. Wir wollen uns mit der Beluga in diesem Markt bewähren. Und?
Ja.
Ein Riesenschiff, oder?
Ja, tatsächlich. Ziemlich interessant, ja. Sieht tatsächlich aus wie so ein Riesenwal, ja. Deswegen wahrscheinlich auch der Name.
Ja, was ist denn bei dir los?
Mein Top der Woche, die Mehrheit der Deutschen stehen positiv der Digitalisierung gegenüber. Das finde ich sehr, sehr positiv, weil ich das ehrlich gesagt nicht gedacht hätte, dass man doch so eine große und sehr positive Resonanz hat. Nach einer repräsentativen Umfrage der Initiative Digital für alle zum bundesweiten Digitaltag hat man eben einige Leute gefragt und 87% der Befragten sagen, dass es eine Chance ist, die Digitalisierung, und 71% der Ü-75-Jährigen sehen das auch so.
Der Ü-75-Jährigen?
Das ist stark, oder? Dass über 70% der Ü-75-Jährigen auch sagen, dass Digitalisierung doch viel mitbringt. Wahrscheinlich natürlich auch, weil, ich sag mal, auch Ü-75-Jährige mittlerweile ein Smartphone haben und eben auch die Bilder
von den Enkeln bekommen. Ja, die freuen sich ja am meisten.
Ne? Ja, klar, es ist ein Riesenvorteil und man hat natürlich leichter Kontakt zur Familie. Insofern kann ich das nachvollziehen. Aber hat mich trotzdem überrascht in der Höhe. Für 89% der Befragten sind die Technologien nicht mehr wegzudenken. Auch das würde ich auf jeden Fall mit in diese Gruppe zählen. Klassische Skepsis ist natürlich, dass die Mehrheit glaubt, dass nicht alle davon profitieren werden. Die Angst der digitalen Spaltung ist noch mit da. Aber auch das sind rückläufige Tendenzen. Noch letztes Jahr haben mehr gedacht, dass die digitale Spaltung zunimmt. Ja. Und auch das Tempo ist interessant, denn 57% sagen, es gehe zu langsam. Da würde ich auch dazugehören. Also ich glaube, dass einige Prozesse, alleine mein Gewerbe umzumelden, kann ich nicht digital machen. Ich muss in meine Stadt, wo mein Unternehmen sitzt, fahren.
Ehrlich?
Und muss dort einfach nur den Namen ändern, weil ich ja einen neuen Nachnamen bekommen habe. Und
macht das deine Sekretärin nicht?
Ja, das ist ein Riesenproblem. Ne? Scheiße. Wahnsinn. Naja, was auch, wie auch immer, 23% sagen, es ist genau richtig, dieses Tempo, und 18% finden, es geht sogar zu schnell. Das sind aber natürlich dann überwiegend die 75-Jährigen, die natürlich nicht damit aufgewachsen sind und da auch durchaus schnell mal in die Bredouille kommen, wenn die Enkel nicht mit am Tisch sitzen. 8 von 10 wünschen sich, dass die digitale Kompetenz auch in die Bildungskette aufgenommen wird. Das ist auch sehr, sehr gut und sollte von der Politik mal erhört werden, denn 80% sind tatsächlich eine Mehrheit, die man mal umsetzen kann. Und ich glaube, da tut man auch jedem oder jeder Lehrkraft durchaus was Gutes und natürlich auch jedem Schüler und jeder Schülerin. Insofern, top, jetzt muss bloß noch umgesetzt werden.
Also, ja, finde ich super und es zeigt ja auch irgendwie, wir können es ja doch, wenn wir wollen, ne?
Ja, vor allem, wenn man mal die Leute fragt, ja, dann ist alles gar nicht so schlimm, wie es immer klingt.
Mein Flop der Woche, und das ist auch so ein bisschen, sind die rückläufigen Börsengänge. Warum das? Wir sehen einfach tatsächlich auch, das ist ja auch, was die Russen oder was Herr Putin, das sind nicht die Russen, was Herr Putin mit seiner Strategie und in seinem Krieg, den er da führt in der Ukraine oder gegen die Ukraine, auch gegen uns, damit einfach jetzt macht, muss man tatsächlich sagen, weil viele junge Unternehmen brauchen einfach Geld und sie kommen über Börsengänge gut auch an frisches Kapital, und die Börsengänge sind um 38% zurückgegangen und das ist schon sehr, sehr viel. Und ich hoffe tatsächlich, dass es hier bald zu einer Gegenbewegung kommt, weil wir brauchen das, wir brauchen frische Unternehmen an der Börse, wir brauchen frisches Kapital, womit junge Unternehmerinnen und Unternehmer ausgestattet werden, und ich hoffe, dass sich da das Blatt bald wieder wendet.
Ja, absolut nachvollziehbar. Andererseits muss man natürlich sagen, wer jetzt ein Unternehmen hat, wird natürlich zu Recht sagen, auch bei den ganzen Unsicherheiten, bei
sinkenden
Märkten, wenn ich jetzt an die Börse gehe, fallen mir die ja natürlich auch die Kurse zusammen, das alles, dann nimmt man weniger Geld ein als vielleicht in guten Marktphasen, all das spricht natürlich dagegen, und solange wir hier in einem Bärenmarkt sind, ist das auch wenig attraktiv, insofern abwarten. Ich glaube, es geht für Startups vor allem jetzt so ein bisschen um die Zeit, einfach, ich sag mal, zu zeigen, wie stabil man sein kann, dass man sein Geschäftsmodell auf einen gewissen Punkt hält.
Definitiv,
und deswegen auch so viele Entlassungen, um zu sehen, okay, wir halten das, wir können das Ganze auch, ich sag mal, umsetzen und bei guten Phasen wieder aufzustocken und zu investieren und dann vielleicht auch tatsächlich den Börsenplan umsetzen. Mein Flop der Woche ist Nordex. Wieder mal. Vor wenigen Wochen war es Siemens Energy, beziehungsweise Siemens Gamesa, je nachdem. Und jetzt eben Nordex, denn sie haben sehr, sehr hohe Verluste durch eine Vielzahl an Gründen genannt. Die Neuausrichtung der Rotorblattfertigung, geringere Installationsleistung, gestiegene Rohstoff- und Logistikkosten, nicht zuletzt die Cyberattacke natürlich im ersten Quartal. Und sie sind ja auch aus dem SDAX mittlerweile verbannt worden. 151 Millionen Euro Verlust bei knapp unter einer Milliarde Umsatz. Also die Aktie weiterhin stark unter Druck. Und wieder zeigt sich, dass die Windkraftbauer oder Windanlagenbauer ein Riesenproblem haben, weil einfach die Kosten zu hoch sind. Hier muss man sich wieder neu erfinden. Und deswegen sieht man es auch bei Siemens Gamesa und bei all den anderen aus diesem Segment, die sich rein auf Windkraft spezialisiert haben. Dass es tatsächlich aus Investorensicht sehr, sehr unattraktiv ist, diese Unternehmen zu kaufen. Weshalb ich dann eher auf die Solarseite gehen würde, beziehungsweise aus anderen Möglichkeiten der Energie, der erneuerbaren Energien. Nordex würde ich immer noch die Finger von lassen, daher der Flop der Woche.
Aber Nordex. Woran liegt das, dass die das nicht auf die Ketten kriegen?
Ja, wenn man weniger installiert, das ist ja gleich das Nächste, also geringere Installationsleistung haben sie als Grund. Also sprich, sie machen weniger Umsatz, haben viele Aufträge, aber sie können es nicht umsetzen, weil sie einfach gestiegene Rohstoffkosten, Logistikkosten, all das natürlich auch
verzögert. Das tut mir so leid, ne?
Und dann diese Neuausrichtung der Rotorblattfertigung, die man ja verlegt hat, das sind ja auch nochmal wiederum Sachen, die ja erstmal hergestellt werden müssen, um dann aufgebaut zu werden. Und da reicht auch ein großes Auftragsbuch nicht aus, um das Ganze abzudecken. Und da hilft auch so ein Auftragsbuch für die nächsten 10 Jahre nichts, wenn man davon nur defizitär umsetzt.
Aber ich finde das immer so krass, weil wenn wir Deutschen doch eigentlich was können, dann sind wir doch richtig gute Ingenieure. Und wenn uns das da dann und Projektentwickler, Auftragsfertiger und wenn wir das schon nicht mehr hinkriegen.
Zumindest bei Windkraft.
Also bei Windkraft, es ist ja wirklich schwierig, ne? Das ist unglaublich. Kommen wir zum heutigen Thema. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aktien. Oh Mann, ich muss nochmal alles ändern. Ich habe 5 Aktien rausgemacht, genau. Wo sich ein Einstieg lohnen könnte.
Ich wollte auch 5 mitbringen
und tatsächlich aber da hast du gedacht,
mehr, nee. Ich habe mehr gefunden.
Da, gut, so zack, 7 geändert. Und jetzt machen wir nochmal hier aus der 5 die 7. Also ihr habt so ein Glück hier, was ihr heute mit uns habt. Und Marcel,
ja.
Jetzt würde ich sagen, ich schmeiß mal Seeking Alpha an. Okay. Und du haust jetzt uns mal hier die erste Aktie entgegen.
Ich fange sehr defensiv an mit der Firma Walmart. Finde ich sehr spannend, weil man hat ja durch, ja, ich sag mal jetzt auch durch diese ganzen
Inflationsgeschichten. Haben wir letzte von Woche berichtet auch, ne? Top der Woche, letzte Woche.
Richtig, mit den Drohnen. Das stimmt, ja, mit den Drohnen. Und davor aber auch natürlich mit schlechten Zahlen geglänzt. Was heißt mit schlechten Zahlen? Aber mit dem Ausblick, der natürlich die Inflation mitunter betrifft. Und deswegen die Aktie stark unter Druck geraten. Und jetzt hat man das Tief noch als erste Mal getestet. Heißt nicht, dass dieser Boden jetzt endgültig hält. Aber zumindest eine gute Tendenz, denn ich sag mal, bei dem Preis aktuell ist eine Gegenbewegung ja eingetreten und das ist sehr, sehr positiv. Deswegen, ja, Walmart, mein erster Kandidat.
Was KGV, hast du vor dem Teil? 18, Dividendenrendite 1,86, Shortquote auch sehr gering, 0,87%, Market Cap schon bei 324 Milliarden US-Dollar, also schon enorm. Fundamental, bin ich jetzt mal gespannt, Revenues sehen wir auch hier tatsächlich, das Umsatzwachstum 2021, 6,72%, auch sehr, sehr viel, sehr, sehr schön gewachsen, auch das operative, die Earnings sind hochgegangen, Earnings from Continuous Operation, also das sieht alles sehr, sehr gut aus, der Umsatz, die Aktie wächst auch ungefähr so mit 3-4%, also das sind meistens wahrscheinlich auch Preiserhöhungen, Inflation damit dabei, deswegen ist hier auch ganz wichtig, der Gewinn, wie es um den bestellt ist und der war tatsächlich vom Gewinn hier Aktie mehr rückläufig, als dass er gestiegen ist die letzten Jahre. Also auch mal hier ging es 30% runter, 25%, dann mal aber 129% während Covid wieder nach oben. Jetzt sind wir so bei 2%, man geht davon aus, dieses Jahr 31%. Die Anzahl der Aktien, es werden immer so im Schnitt 2-3% pro Jahr zurückgekauft. Das gefällt mir richtig gut. Schauen wir uns mal kurz an, was die Analysten sagen, die Wall Street Analysten sagen, buy. Und das durchschnittliche Kurs liegt bei $154, aktuell sind wir bei 122.
Genau, und die Unterstützung ist bei $118, dort hat das Tief einmal eingeschlagen und jetzt wurde es eben nochmal bestätigt, nachdem schon ein Rücklauf auf 130 hochging, dann wieder runter auf dieses Tief bei 118 und da kam relativ stark die Gegenbewegung, was nichts anderes heißt, als dass dort mehr Käufer reinkommen als Verkäufer. Das heißt, die 118 scheint eine Marke zu sein, die sehr viele Käufer anlockt und deswegen der Kurs dann gestützt wird, weil eben mehr Käufer im Markt sind als Verkäufer. Und jetzt bei 122, ja, der Erholungskurs in Richtung 130. In dieser Seitwärtsphase sollte man die Aktie beobachten und warten, bis dieser, ja, diese Seitwärtsphase in irgendeine Richtung verlassen wird, entweder nach oben oder nach unten. Deswegen noch nicht sofort einsteigen, zumindest aus charttechnischer Sicht, ja, würde ich noch warten. Aber zumindest eine erste Tendenz und vor allem eine Art Boden, kein neueres Tief, das sind alles positive Dinge.
Als nächstes hast du uns mitgebracht?
Ja, und zwar die Aktie von Accenture.
Accenture.
Genau, also wiederum sehr, sehr, eigentlich ein sehr
Technologiedienstleister. Genau. Manko ist hier natürlich, sie sitzen in Irland. Ist immer ein bisschen doof mit der Dividende. KGV von 26 immer noch hoch, muss man tatsächlich sagen. Wird auch interessant, wie das Wachstum jetzt wieder aussieht, ob die Unternehmen investitionsfreudig sind. Sie mussten dazu, natürlich im Zuge der Covid-Pandemie ja viel investieren, auch in die Digitalisierung. Sie waren hier definitiv ein Profiteur im Vergleich. Umsatzwachstum 2019 zu 2020 2,57%, 2021 schon 14%. Die Umsätze steigen sehr, trotzdem solide schon über Jahre hinweg. Das operative Einkommen immer so zwischen 3% und 6%. 2021 dann natürlich nach der Pandemie auch 17%. Wir sehen auch hier, ich gucke nochmal, Earnings per Share. Ja, das sieht gut aus. Also hier werden auch ordentlich Aktien zurückgekauft. Also immer so zwischen, ja gut, oder 1%. Das ist jetzt nicht viel. Der Payout Ratio sinkt aber tendenziell im Verhältnis. Wo sind wir da? Warte. Absolut. Das sehen wir hier. Payout Ratio sind wir so bei knapp 40%. Die Steuerquote liegt bei 22, also immer so zwischen 22 und 7, das ist auch in Ordnung. Dividende steigt. Es sieht sehr, sehr solide aus. Ich würde vielleicht noch ein, zwei Quartale mal abwarten, wie es jetzt um das Wachstum. Also klar muss man auch wieder sehen, nicht nur Europa, man muss das alles weltweit, global sich wieder angucken. Aber ich würde mir vielleicht noch bis zu den nächsten Earnings vielleicht noch ein bisschen Zeit lassen, mal abwarten, wie das Wachstum aussieht, was sie, wie sie auch ihren Markt selber einschätzen. Alternativ kann man natürlich sagen, wenn man Angst hat, man verpasst was, jetzt eine Tranche und dann vielleicht auch nochmal eine zweite nach den Earnings. Aber auch hier wieder wichtig, 6 Investmentthesen einfach mal aufstellen, wo man sagt, man sollte schon 6 Gründe haben, warum ich irgendwas kaufe.
Genau, also der langfristige Aufwärtsritt, das ist natürlich ein Dauerläufer. Ja, Accenture ist und bleibt bald wahnsinniger Dauerläufer seit Jahrzehnten, muss man sagen. Und das ist sehr, sehr bullig. Und natürlich haben sie ein verstärktes Wachstum hingelegt in der Corona-Phase, weil man davon profitierte, wie du schon richtig sagtest. Der Rücksetzer, nachdem zumindest der kurzfristige Trend gebrochen war, war ein Abwärtstrend, den hat man eben gesehen. Und jetzt eben gab es kein neueres Tief, weshalb die Aktie heute mit dabei ist, sondern man hat das Tief nochmal bestätigt vom letzten Monat. Das ist positiv, weil man eben sieht, dass auch hier wiederum mehr Käufer als Verkäufer reinkommen und der Kurs sich stabilisiert. Heißt aber nicht sofort blind rein, weil der Trend an sich grundsätzlich noch intakt ist, es könnte auch auf neue Tiefe Tiefs fallen, muss aber nicht, wie gesagt, das sind erste Tendenzen, weiterhin beobachten, das würde auch einhergehen mit dem, was du gerade sagtest, aus fundamentaler Sicht mal noch das ein oder andere Quartal abwarten, wie die, der Verlauf dieser Kennzahlen auch vonstatten geht, ob man noch weiterhin profitieren kann und Wachstumsraten halten kann. Wenn das der Fall ist, kommt es ganz alleine zum Ausbruch aus dieser Korrektur und man hat den nächsten Schub Richtung Allzeithoch, was dann durchaus auch einiges an Chance mitbringt. Dazu natürlich noch eine, ich sag mal, eine kleine Dividendenrendite, die aufgrund des Rückgangs jetzt schon gar nicht mehr so klein ist, wie es vor ein paar Monaten noch der Fall war.
Durchschnittliches Kursziel der Analysten $380.
Genau, da ist noch Platz. Da ist noch einiges am Platz. Also hier hat man auch nicht allzu viel runtergesetzt mittlerweile. Zum nächsten Unternehmen. Und das, das ist ein Unternehmen, wo Sie sicherlich rein von Investment Case durchaus manche überlegen, ob das überhaupt Sinn macht. Zoom. Die Aktie von Zoom, weil sie entziehen sich, und das muss man jetzt wirklich mal noch so mit Charttechnik sagen, jeglicher Korrektur, also an schwachen Marktphasen sind sie nahezu bei Null und an starken Markttagen geht es eben ordentlich nach oben und hier sieht man eben, dass sich der Abwärtstrend nicht weiter fortgesetzt hat. Sie sind eher in die Korrektur gerutscht, sehr viel eher als alle anderen, muss man sagen, und jetzt mittlerweile eine Stabilisierung kurz über den $100. Aktuell steht man bei $116 und auch da eher, ich sag mal, im bullischen Modus. Man hat die ersten neuen Hochs gebildet, also jetzt zumindest den Abwärtstrend verlassen und seitdem zumindest keine neuen Tees.
Ja.
Ganz im Gegenteil, jetzt sind sogar kurzfristig neue Hochs entstanden. Wird spannend, ob man auch die 223er Dollar Marke knackt. Wenn das der Fall ist, gibt es weiteren Kauf und ein weiteres Kaufsignal. Auch das wird wieder Investoren anlocken. Insofern ist dann der Abwärtstrend vielleicht sogar kurzfristig besiegt. Muss man natürlich immer aufpassen. Rückschläge können schnell mal eintreten, wenn die Quartalszahlen nicht so funktionieren, wie sie sollten. Aber die letzten waren ja doch recht positiv, wenn man so
will. Also sie sind ja auch unglaublich gewachsen. Ne? 2017 waren sie noch bei 60 Millionen US-Dollar Umsatz. Jetzt sind wir über 4 Milliarden. Ich glaube, es ist so ein hybrides Arbeiten. Viele nutzen es ja natürlich auch. Auch der Umsatz je Aktie erscheint zu steigen. Gewinn je Aktie, ich glaube, sie werden das auch halten. Sie werden weiterhin jetzt positiv sein. Sie haben sich da was aufgebaut. Die wird auch nochmal interessant. Die Tax Rate ist im Moment noch bei null. Also sie scheinen irgendwie stark Steuern vermeiden zu können. Und wir haben die Anzahl der Aktien. 2017 70 Millionen. Jetzt sind wir bei 306. Starke Verwässerung, starkes Wachstum.
Aber mit Mehrwert, nicht grundlos, nicht ja. aufgrund
also ich von bin irgendwelchen, gespannt.
Weil man natürlich viel, einige Übernahmen getätigt haben wir im Rahmen unseres Podcasts ja doch öfter mit geteilt. Insofern hat man hier natürlich mit dem hohen Preis der Aktie bezahlt, also sprich in Aktien gekauft und zugekauft. Insofern macht
Cashflow das auch über eine Milliarde. Bin ich aber gespannt. Man geht davon aus, er wird dieses Jahr ein bisschen rückläufig sein.
Das ist auch beim Umsatz der Fall, nicht beim Umsatz, beim Gewinn der Fall. Ne? Man hat aber ein KGV 2022 bei 25,8. Natürlich wird das höher sein, das KGV für das aktuelle Geschäftsjahr, also 2023, weil man natürlich ein bisschen rückläufig ist, gerade beim Gewinn. Aber das ist immer noch auf einem sehr guten Niveau, die Delle durchaus ertragbar und mittlerweile auf dem Kurs vielleicht gar nicht so schlecht. Gute Chance.
Ich bin gespannt. Also für mich wäre es jetzt kein Investment. Aber ich bin jetzt mit Microsoft glücklich, habe da Microsoft Teams und
Für diejenigen, die das Geschäftsmodell natürlich jetzt auch, ich sag mal, für sinnig erachten und hier natürlich auch investierbar halten, aber rein aus charttechnischer Sicht auf jeden Fall erste gute positive Tendenzen, weil sie sich eben auch komplett dem Negativen entziehen konnten die letzten Monate. Nvidia ist ebenfalls an einer Unterstützung angekommen und das werden viele sicherlich sehr gerne hören, weil viele investiert sind. Und andererseits muss man auch sagen, dass das Tief jetzt zumindest die alte Seitwärtsphase Ende 2021 angelaufen sind wieder. Und jetzt im Prinzip die Chance ist, dass man hier den Rücklauf hat. Ein doppeltes Tief wurde jetzt nun gebildet bei etwa 160 Dollar, ein Tick weit runter, also 158 Dollar. Ja. Und wenn das hält, ist es sehr positiv. Das wird sich natürlich zeigen. Der Abwärtstrend muss auch noch gebrochen werden. Also auch hier zählt nicht sofort rein, sondern tatsächlich noch abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Und bei einem Ausbruch kann man dann schon eher darüber nachdenken, zu kaufen. Wir haben ja Zeit, denn die fundamentalen Daten
Tolles insgesamt
sind natürlich top.
Ja. Also wirklich, also gibt es eigentlich gar nicht viel zu meckern. Selbst die Anzahl der Aktien kaum verwässert über die Jahre. Top, top, top. Also wenn man überzeugt ist, glaube ich, sollte man hier einfach, und man sollte irgendwie auch dieses ganze Thema Halbleiter etc. spielen. Wir beide spielen das ja auch über Nvidia. Wichtig ist, wir sind hier natürlich auch investiert. Auch die Wall Street sagt bei der Kurs 160 Dollar gerade und durchschnittliches Kurs hier 252.
Ja, schon ordentlich. Ne? Und weitere. Zwei, ich konnte mich entscheiden, weil bei beiden es eigentlich zutrifft. Und zwar Mastercard und Visa.
Fundamental muss man nichts sagen. Tolle Unternehmen, tolle Margen.
Genau, hier können wir es ja kurz machen. Wir haben vor allem Visa ja auch schon sehr oft besprochen.
Und Mastercard sind auch selber investiert.
Und sind selber investiert. Ja. Danke nochmal für das ist Disclaimer-Hinweis natürlich. Aber auch bei Mastercard muss man sagen, dass die Tiefs getroffen wurden. Sehr, sehr interessante charttechnische Situation. Es ist eine Seitwärtsbewegung zwischen 310 Dollar bis 400 Dollar am Hoch. Und das zeigt natürlich dafür, dass es sehr volatil ist auf dieser Seite. Innerhalb von weniger Wochen kann hier auch schnell mal 100 Dollar rauf und runter gehen. Aber aktuell befinden wir uns eben bei 315. Das heißt, wir sind sehr weit unten dieser Seitwärtsphase, die scheinbar nicht nach unten gebrochen wird. Schön auch hier, dass es nicht nur ein doppelter Boden ist, sondern tatsächlich schon in dieser Seitwärtsphase viermal angelaufen wurde, dem Bereich von 310 bis 320 Dollar. Insofern kommen hier wieder mehr Käufer rein. Das sieht man auch immer wieder, wenn die Aktie dort steht, kommt ein höheres Volumen an Käufern rein. Das gibt Sicherheit. Wenn man sagt, ich möchte investieren, Mastercard sowieso schon immer mal reingewollt, dann hat man hier natürlich ein gutes Chancen-Risiken-Verhältnis, einen guten Einstieg zu finden. Sollte die Unterstützung reißen, dann geht es nochmal auf 250. Aber davon können wir jetzt hier aktuell nicht ausgehen. Gerade auch die Reisetätigkeit zeigt, dass man eben viel wieder mit Kreditkarte zahlt und natürlich auch das Online-Shopping ist weiterhin eigentlich insgesamt ein positiver Trend.
Definitiv. Also buy and hold, lange dabei bleiben, steigende Dividenden, starke Cashflows sind auch, glaube ich, so aus dem Leben nicht mehr wegzudenken. Und alle, die immer diesen Abgesang machen auf Payment, Visa und Mastercard. Schwierig, schwierig, schwierig.
Genau. Wer sich auch völlig entzieht mit relativer Stärke, ist die Aktie von Take-Two Interactives. Die sind ja schon stark gefallen. Ja. Und vor allem, nachdem Zynga übernommen wird,
hast du mitbekommen, dass sie... Wo habe ich das denn gelesen? Dass sie ein Spiel abblasen?
Nee, noch nicht.
War das Take Two? Ist das, machen die GTA?
Ja.
Ja, die haben 60 Millionen Dollar versenkt. Die haben irgendein Spiel, was sie jetzt doch nicht rausbringen. Zeigt aber natürlich auch wieder die Stärke, was wir immer besprochen haben. Ne?
Herr Strauß macht das schon.
Sie bringen nichts auf den Markt, wovon sie nicht selber überzeugt sind.
Genau, richtig. Und das ist eben die große Stärke für CEOs, dass die tatsächlich hier mit Qualität vorangehen. Und wenn es nicht passt, wird eben auch mal zurückgerudert. Die Aktie kam schon runter auf 100 und ist jetzt aber in den letzten Wochen und Monaten sehr stabil um die 120 eingependelt und jetzt mittlerweile schon bei 130. Ist immer noch weit weg vom Allzeithoch und immer noch nicht wirklich im positiven Trend. Aber die kurzfristigen Tendenzen zeigen, dass spätestens bei der 100 ein sehr, sehr guter Einstieg ist. Man hat jetzt bei 130 sicherlich noch, also kann man ein bisschen nachlaufen, man kann natürlich auch ein bisschen abwarten, ob dieser Trend jetzt weiter anhält. Aber grundsätzlich auch ein Unternehmen, was man auf dem Schirm haben sollte. Ich finde es fundamental jetzt auch nicht allzu teuer in dem Bereich. Und wenn Zynga gut implementierbar ist, dann hat man hier eine gute Chance.
Ich glaube, sie müssen auf jeden Fall jetzt langsam mal wieder Umsatzwachstum liefern, weil das wird ziemlich wenig und liegt aktuell nur noch bei 3,5-4%. Ich vermute, der Kurs könnte wieder richtig Fahrt aufnehmen, wenn es hier mal richtig coole Umsatzwachstum mal wieder gibt.
Ja, na klar. Das,
fundamental das gesehen. Also ich glaube, das ist schon ziemlich wichtig. Anzahl der Aktien, jetzt bin ich auch mal gespannt. Was haben wir hier? Naja, hält sich eigentlich konstant, wird auch mal was zurückgekauft. Also passt. Ich glaube, man muss in diesem Gaming-Bereich einfach immer sehr überzeugt sein. Die Wall Street, was sagen die? Die sagen auch Buy. Durchschnittliches Kursziel $179 bei $130, wo wir aktuell jetzt stehen. Haben wir alle.
Ja, wir haben alle. Vielleicht noch einen kleinen Hinweis zu Activision Blizzard. Also aktuell stehen sie deutlich unter dem, was bezahlt werden soll von Microsoft. Hätte man vielleicht eine Möglichkeit, ordentlich Plus zu machen in kurzer Zeit, wenn der Deal durchgeht. Ganz wichtig noch,
was das zu erwähnen.
Was denkst du? Ich denke schon, ja. Ich glaube, es ist eine gute Chance, um einfach, wenn man sich die Aktien reinlegt und dann einfach genau die Arbitrage mitnimmt und das Ganze dann, ich sag mal, ja, schneller gewinnen, wenn man so möchte. Könnte man vielleicht mal machen. Aber
stehen Vorsicht
bei gerade? All denen, die wir jetzt hier erzählt haben oder angesprochen haben. Es sind volatile Märkte, es sind sehr viele Unsicherheiten im Markt. Deswegen aufpassen und natürlich jetzt nicht zu früh rein, sondern tatsächlich noch ein bisschen warten, den Markt beobachten, alles sondieren. Auch hier natürlich, wie du schon mal sagst, die Investmentthesen aufschreiben, für sich abwägen, welche mehr Investmentthesen unterstützen, wo es vielleicht auch stabiler ist als vielleicht bei manch anderen vielleicht spekulativer ist. All das sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben.
Meine Investmentidee, und da kommen wir doch jetzt mal dazu. Ich bin seit dem 23.06. investiert in die Aktie von John Deere. Mein Einkaufspreis 306,79 Euro und es reißt ja gerade nach unten, hast du gerade mir schon live vor dem Podcast erzählt. Und ich habe 8 Argumente dabei, Marcel, für mich, wieso ich hier einsteige. Also, selbstfahrende Traktoren, sie können auf den Zentimeter genau gesteuert werden und das völlig autonom. Dann habe ich einen tollen Artikel gelesen, steigende Rohstoffe führen zu mehr Umsätzen für die Landwirte. Diese investieren dann mehr in die Effizienz, um auch den Ertrag weiter natürlich noch zu steigern. Drittens, steigende Dividende in diesen Zeiten, das ist auch wichtig. Letzten Monat haben sie die Dividende um 8% erhöht. Das Kursziel liegt bei $411. Sie machen Aktienrückkäufe. Das KGVE lag bei meinem Kauf bei 12, ist ja jetzt nochmal knapp 10% sogar nochmal runtergekommen. KUV 1,8 und eine Ausschüttungsquote von 17%. Also da ist noch viel Luft nach oben, starke Cashflows, die kaufen Aktien zurück. Das sind meine 8 Thesen, warum ich eingestiegen bin.
Ja, also das sind das 8 Gründe, 8 gute Gründe, die man kaufen kann. Eine, der dagegen gesprochen hätte, wäre auf jeden Fall die Charttechnik, denn hier ist der Boden, von dem wir gerade gesprochen haben, bei den Unternehmen direkt an dem Aufnahmetag gerissen. Ja. Ziemlich deutlich sogar. Die Aktie auch deswegen momentan 6,4% im Minus und hat auch die $300-Marke aktuell unterschritten. Jetzt ist natürlich nicht, kommt natürlich so an, wie es am Ende des Tages aussieht, aber hier könnte jetzt noch einiges runterrutschen. Mhm. Aber dadurch, dass die fundamentalen Daten so gut sind und doch sehr attraktiv sind, gerade auch für das kommende Jahr und natürlich auch das Szenario dahinter intakt ist, wäre es jetzt spannend, im Zweifel, wenn es auf die 250 gehen sollte, kannst du ja nochmal nachkaufen.
Ja, also bin ich ganz entspannt. Hier auch meine Haltedauer Buy and Hold. Die Dividende will ich auch reinvestieren wieder in John Deere Aktien.
Ja, dann meine Investmentidee ist die Aktie von Church & Dwight. Denn auch hier sehen wir, und das finde ich sehr spannend, dass die Aktie sehr, sehr gut an der Unterstützung zurückgekommen ist. Also sie ist runtergefallen von 105 auf 80. Warum? Weil natürlich Walmart, Target alle berichtet haben, dass wir hier Inflationsprobleme haben. Deswegen sind natürlich auch hier, ich sag mal, negative Tendenzen eingetreten, aber von den 80 Dollar hat sie sich sehr, sehr schnell erholt und ist jetzt innerhalb von wenigen Tagen auf die 90 wieder hochgegangen. Sicherlich kurzfristig überkauft, kann natürlich jetzt ein Stück wieder runterkommen, aber hier, wenn man doch mal Church & Dwight einsacken wollte, dann hätte man jetzt zumindest die Chance, dieser Rücklauf war sehr, sehr attraktiv und eine schöne Chance, eben jetzt dieses Dividendenunternehmen, Dividendenwachstumsunternehmen eben auch ins Depot zu holen. Und ich habe jetzt noch eine kleine zweite mitgebracht und dies kam aus unserer Community und zwar Stanley Black & Decker. Das hätte ich so an sich auch nicht gedacht. Ich habe mich das mal, habe ich direkt auf meine Strong Buy Liste gesetzt, einfach weil das Unternehmen kam unfassbar stark zurück, aber auch hier wieder auf eine signifikante Unterstützung bei 100 Dollar in etwa. Und hier ist eine Gegenbewegung, sehr wahrscheinlich demnächst. Völlig überverkauft, muss man auch sagen. Und fundamental, wenn man mal auf die Seite geht, was zu Black & Decker alles gehört oder zu Stanley Black & Decker alles gehört, sind es doch recht viele Marken. Und sie haben auch jetzt natürlich noch zugekauft mit Roboter, Rasenmähern und all dem, ich sag mal, was im Garten noch so zu erwarten ist in der Zukunft. Ja. Finde ich sehr spannend. Könnte man sich mal überlegen, die Dividende mittlerweile bei 3%, obwohl es ja ein Dividendenwachstumswert ist.
Das ist stark.
Und das KGV auch sehr, sehr stark runtergekommen. Insofern bei 10 KGV, KUV 1, finde ich sehr, sehr spannend. Toller Hinweis aus der Community, kann man also nur Danke sagen.
So, Quartalszahlen, nächste Woche, steht was an?
Ja, ich hätte erst gedacht, so aus dem Bauch heraus nichts weiter, aber tatsächlich Montag die Aktie von Nike, also sie werden berichten, finde ich sehr spannend, wie das ganze Thema China sich so entwickelt hat, weil auch da gibt es ja so ein bisschen Markenprobleme, dass man jetzt eher die westlichen Marken meidet. Dienstag jetzt nicht allzu viel Spannendes, aber Mittwoch dann sind wir dabei mit Paychecks, da werden die Quartalszahlen veröffentlicht, General Mills, H&M wird berichten und dann eben noch ein paar weitere Firmen, wie zum Beispiel Hornbach auch. Am Donnerstag noch die Zahlen von Constellation Brands, von Walgreens, Boots Alliance und Simply Good. Mhm. Außerdem am Abend noch Micron Technologies, die wir auch schon vor kurzem im Aktiencheck mit dabei hatten.
Nächste Woche gibt es Dividenden am Montag. Shell-Aktionäre werden sich freuen, die CME Group-Aktionäre. Dienstag United Health, Steico. Mittwoch Goldman Sachs, Gilead, T. Rowe Price. Donnerstag Pepsi, Broadcom, Prologis, Brookfield, Crown Castle, Union Pacific, Canadian National Pacific, Public Storage, DICE, Marriott, Travelers, Digital Realty, Domino's, Amatec, Brookfield, dann die ganzen Ableger von Brookfield, Fidelity wird bezahlen, Maple Leaf, wen haben wir hier noch, wen man so kennt, die Choice One Bank und am Freitag Nvidia, Coca-Cola, Total Energies, GlaxoSmithKline, Nike, McKesson, Allstate, Albemarle. Albemarle war ich auch im Überlegen, als Investmentidee mitzubringen, wegen diesem ganzen Thema Lithium. Paramount wird bezahlen. Dann Advanced Auto Parts, First Horizon, Chuck Robinson. Haben wir noch irgendjemand bekannt?
ATP.
ATP. Also einiges dabei, liebe Dividendensammler. Marcel, ich bedanke mich bei dir für den heutigen Podcast. Jetzt machen wir einen Deckel drauf. Und dann bleibt uns eigentlich nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.
Die von uns bereitgestellten Inhalte sind keine Handlungsempfehlung, keine Aufforderung zum Kauf, keine Empfehlung für ein Finanzprodukt und keine Anlageberatung. Wir übernehmen keine Garantie, Zusicherung oder sonstige Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Weitere Informationen zu unserem Disclaimer findest du auf www.modernvalueinvesting.de/disclaimer oder auch in den Shownotes.